Hartmann, der Podcast.
Sonnige Grüße aus dem sonnigen Magdeburg. Ich begrüße euch zu Lucke und Hengstmann Folge 83 eures Lieblingspodcasts, Politikpodcasts mit Augenzwinkern. Wenn ich das richtig sehe, sehe ich am anderen Ende der Leitung, also der Videokonferenzleitung, meinen Berliner Freund und Kollegen Tilman Lucke. Grüß dich, Tilman.
Hallo Sebastian, ich grüße dich zurück. Sebastian Hengstmann, Kabarettist aus Magdeburg. Ja, freue mich, dass wir uns auch in dieser Woche wieder sehen. Happy Birthday übrigens an uns alle. Wir sind 75 geworden, die NATO. Also weiter ja. So. Hätte man nicht gedacht, dass man sie nochmal braucht. Ja.
Ich sag mal 2% hier Grüße.
Ja.
Schaffen wir übrigens in diesem Jahr, ne? Oder im letzten Jahr haben wir es geschafft.
2% irgendwie. Des Haushalts, ja, also beziehungsweise des, 2% des Bruttoinlandsprodukts. Des Haushalts genau. Ist ja sowieso sowieso ja, viel mehr. Und in diesem Jahr ist das schon überschritten, ja.
Genau, weil das Bruttoinlandsprodukt so extrem schrumpft, dass das damit automatisch über die 2% gerutscht sind. Nein, natürlich nicht.
Ja, es hat geholfen, ja.
So, warte mal, wer ist im Moment NATO-Vorsitzender? Stoltenberg, ne?
Mhm.
Jens Stoltenberg, nicht zu verwechseln mit Gerd Stoltenberg, der kam aus Kiel und war mal Finanz- und später Verteidigungsminister.
Genau.
Und Jens Stoltenberg, der hat immer so komisch gesprochen.
Jens Stoltenberg ist ja auch seinerseits Sohn eines früheren Ministerpräsidenten, der auch Stoltenberg hieß. Also,
allerdings kein Deutscher, darf man bitte nicht vergessen.
Genau, also das sind drei verschiedene.
Stoltenbergs.
Ja.
Genau. Der ist Däne, Holländer?
Norweger.
Norweger, alles, genau. Alles das Gleiche.
Aber
das
der ist ja Stoltenberg, der ist ja schon ewig im Amt und der wollte eigentlich schon immer aufhören und hat gesagt, also 2022, okay, ein Jahr mache ich noch. Und dann wurde seine Amtszeit um ein Jahr noch verlängert. Und dann, ach nee, wir finden keinen und ein Jahr noch und wir finden keinen. Genau. Und natürlich, was heißt wir finden keinen? Es gibt ja genug Leute, die es eigentlich machen wollen. In den Niederlanden sitzt jemand schon seit Jahren in den Startlöchern, Mark Rutte, der hat ja im letzten Herbst eine Wahl verloren und beziehungsweise ist auch bei der Wahl nicht mehr angetreten, ist aber Übergangsregierungschef immer noch.
Also kann weil Geert Wilders kein Kabinett zustande kriegt.
Genau, oder weil andere auch kein Kabinett zustande kriegen eigentlich, also der ist eigentlich gesetzt. Dann gab es noch mehrere andere Kandidatinnen aus Dänemark, Mette Frederiksen, die Ministerpräsidentin, oder Kaja Kallas aus Estland. Aber Kaja Kallas ist so eine, die ist natürlich als Speerspitze sozusagen bekannt oder als eine, die halt sich nichts gefallen lässt von den Russen. Und da würde Olaf Scholz sagen, nein, Veto, wir müssen jemanden, am liebsten würde er wahrscheinlich, was weiß ich, Christine Lambrecht an die Spitze setzen, die Putin
ja,
nicht provoziert, damit er keine Atombomben wirft oder so.
Genau. Naja, die Frage ist ja, ob wir die NATO, also das Problem ist ja eigentlich, ist es ja überflüssig, weil wenn Trump gewählt wird, ist die NATO ja eh obsolet.
Ja, das ist ja immer so schnell dahingesagt, ob der das wirklich so schnell machen kann.
Trump kann, also ich glaube inzwischen nicht mehr, dass er aus der NATO austreten wird, das glaube ich nicht. Aber Trump hat gesagt, wer nicht zahlt, wird nicht verteidigt, Punkt.
Ja,
wenn Putin das weiß,
ja,
dann schmeißt er vielleicht doch die ein oder andere Bombe. Aber auf wen denn? Polen zahlt ja. Und Polen wäre ja eigentlich das erste Ziel. Die beiden zahlen auch. Mhm. Deutschland zahlt nicht.
Ja, so, ich finde auch, das ist immer so schnell dahingesagt, aber das ist halt so, was wäre wenn? Ja?
Genau.
Und klar, Putin hat sich in den letzten Jahren immer anders verhalten, als wir es dem guten Menschenverstand zurechnen würden, indem er zum Beispiel die Ukraine angegriffen hat, obwohl das fast alle nicht gedacht hätten.
Ja, wir haben da aber auch, ich glaube, wir haben da einen Denkfehler gemacht, aber man kann ja jederzeit so einen Denkfehler wieder machen. Für Putin ist die Ukraine nichts anderes als Georgien, als Abchasien, als so, verstehst du, das ist für den alles eins.
Ja.
Und davon sind wir nicht ausgegangen. Wir sind davon ausgegangen, dass Putin die Ukraine als souveränen Staat betrachtet, was er nicht tut.
Nee, das tut er nicht. Nee, aber tatsächlich, natürlich hat es außenpolitische Weiterungen, die ganzen Sanktionen und so weiter. Aber auch da hat man sich verrechnet, weil eine Diktatur natürlich ganz andere Möglichkeiten hat, erstens Sanktionen zu umgehen. Er sagt ja nicht plötzlich, ach, stimmt ja, oh, dann halten wir uns ja an die Sanktionen, sondern dann kommt das Öl eben über Indien oder das Gas über Indien in die EU statt direkt. Und zweitens halt auch, dass er auch natürlich, dass sein Statistikamt auch natürlich andere Möglichkeiten hat, die Rezession zu vertuschen. Ja, es gibt ja ein riesiges Haushaltsdefizit, weil ja alles kostet und das erfährt oder das ist eben nicht so weit vorne in den Medien, beziehungsweise ist auch egal, ja. Solange man gut genug auf Pump lebt, ja. Hitler hat es ja auch geschafft. Und das ist letztlich eine Wette. Aha, ich greife ein Land, es war immer schon so. In Jahrtausenden waren Kriege immer Wetten. Ja, meinen Finanzen geht schlecht. Ach, mein Nachbar hat mehr Geld. Oder ja, dann führe ich einen Krieg, dann gewinne ich den und dann zahlt der Reparation. Reparation ist ja was im modernen Völkerrecht eigentlich gar nicht mehr so genannt wird, weil es halt. Ja, weil es ja eben die sozusagen die Wetteinlösung war desjenigen, der dann verloren hat, egal ob er die Wette mitgemacht hat oder nicht. Ja,
und, naja, aber die Frage ist ja, ob Putin sozusagen, wie lange Putin das noch durchhält finanziell oder ob es egal ist.
Naja, ganz egal ist es nicht. Also so ein Land, selbst wenn es eine Diktatur ist, kann sich ja nicht komplett von der Weltwirtschaft abkoppeln. Also sozusagen unabhängig von der Weltwirtschaft einfach behaupten, wir sind stark. So geht es nicht. Aber man kann eben jahrelang auf Pump leben und einen Staatsbankrott quasi provozieren. Und ja, nachhaltig ist das alles nicht. Ja. Gut, jedenfalls wie kamen wir jetzt drauf? NATO? Achso, ja.
Ah ja, NATO, wegen der NATO. Wenn Trump sagt, Putin ist denn jetzt, dann steigt Trump, also die Frage ist, ob diese 75 Jahre NATO überhaupt noch nötig sind, wenn Trump sagt, er geht raus. Wir werden es sehen.
Ja. Apropos rausgehen, Andreas Scheuer ist tatsächlich jetzt schon weg. Wir hatten eigentlich gedacht, dass er hatte ja angekündigt, kein Mandat mehr anzustreben, aber jetzt hat er sein Mandat auch schon zurückgegeben und ihn ersetzt niemand. Das ist natürlich weil das Mandat nicht nachbesetzt wird, ist natürlich ein sozusagen Moment, passender, adäquater Ersatz, finde ich, für ihn.
Na, es ist,
fällt
es
gar
ist
nicht auf.
Nein, es ist eine Verbesserung, aber... Die Frage ist jetzt Punkt 1, ja, warum gibt er sein, also warum gibt man überhaupt ein Bundestagsmandat auf? Weil man kann es ja, wie die Wagenknecht mal, man kann es ja trotzdem haben, man muss ja nicht da sein.
Ja, oder wie diese ganzen inzwischen fraktionslosen AfDler, die da hinten sitzen und oft ja auch gar nicht da sind, außer Robert Fahler, der ist immer da, der so aussieht wie ein Taxifahrer, wie du mal das gesagt hast. Der hält wirklich in jeder Debatte, als Fraktionsloser hat man ja immer das Recht, das Wort zu ergreifen.
Echt?
Ja, also nur eine Minute oder so, das macht er immer.
Und das ist ja süß.
Der weiß dann auch immer nicht, was eine Minute ist. Ja, muss gut, immer okay. Vom Pult gejagt werden in seiner Taxifahrerjacke.
Ach, du darfst dann sogar ans Pult?
Ja, klar.
Ist ach ja ganz Gott.
So. Nee, das ist ja, die Redezeit ist ja aufgeteilt nach Fraktionsstärken und die Fraktionslosen müssen ja trotzdem Redezeit bekommen, wenn sie das wollen. Die meisten sagen, ja, das Thema interessiert mich nicht, das interessiert mich nicht. Dann reden sie vielleicht einmal, weißt du, dieser vom SSW oder so, den habe ich fast noch nie am Pult gesehen. Außer bei der Wahlrechtsreform, weil er da gesagt hat, ja, die Wahlrechtsreform finde ich gut, weil die einzige Ausnahme, die bestehen bleibt, bin ja ich. Nämlich genau. Mein SSW darf weiterhin unter 5% bleiben und ich komme rein. Alle anderen sollen raus, wenn sie unter 5% haben. Also insofern, man kann dann einfach, oder je nachdem, man hat ja auch keinen Fraktionsmitarbeiter hinter sich, sondern nur die eigenen. Also man muss ja, theoretisch könnte man einfach ganz viele Reden haben, aber die muss man ja auch irgendwie vorbereiten. Also wenn man es gut machen will. Deswegen, die meisten Fraktionslosen machen da gar nichts.
Okay, ja. Aber warum hat Andi Scheuer sein Bundestagsmandat niedergelegt? Warum?
Naja, weil er Geld verdienen will und weil, also es ist ja immer so, der Wechsel von der Politik in die Wirtschaft ist ja immer ganz üblich. Bei Regierungsämtern und der Wirtschaft gibt es ja eine gewisse Karenzzeit, ein sogenanntes Abklingbecken, das klingt ja auch schon mal nach ausgebrannten Elementen. Das wäre für ihn ja insofern erreicht, weil er ja schon seit fast 3 Jahren nicht mehr Minister ist. Man merkt es dem Verkehrssystem in Deutschland nicht an, dass er nicht mehr im Amt ist. Aber
darüber
ist
reden wir gleich.
Ja, aber Ja, das haben ja andere auch gemacht. Gerhard Schröder zum Beispiel direkt nach seiner Abwahl als Bundeskanzler das Mandat zurückgegeben, um dann bei, jetzt erinnere ich mich nicht mehr an den Konzern, wo er angefangen hat.
Naja, er wurde ja, naja, Moment, er ist ja nicht direkt in die Wirtschaft gegangen, er ist ja erstmal in so einem Verein oder so. Also das wurde ja erstmal so umschifft.
Ja, also es wurde zumindest auch recht kurzfristig angekündigt, der Wechsel.
Genau.
Und ich denke mir, also laut Spiegel hat Scheuer ja schon zwei Firmen gegründet. Ich weiß nicht, warum er zwei Firmen braucht. Oder eine Holding und eine Firma, der die Holding gehört und so weiter. Also es klingt schon wieder sehr nach, also die Briefkästen in Panama freuen
CSU
sich.
CSU halt, ne?
Freuen
so,
sich.
So, warum, ich vermute, er hat ja irgendein Direktmandat.
Genau, weil wir erinnern uns, die CSU ist ja der Grund, warum der Bundestag so groß ist.
Genau.
Mit inzwischen 734, vor ein paar Wochen waren es noch 736 Mitglieder. Das liegt daran, dass sozusagen alle Direktmandate ja bestehen bleiben, die eine Partei erringt. Aber es werden alle bis auf drei Direktmandate ausgeglichen. Also wenn... wenn die kleinste Partei das ist, oder die Partei sozusagen, der man nichts mehr wegnehmen kann an Listenmandat, nämlich die CSU, die hat kein einziges Listenmandat, die ist dann sozusagen der Maßstab für den Ausgleich. Es sei denn, eine andere Partei hat noch mehr, angenommen jetzt die SPD hätte so viele Direktmandate, aber eben nur 25% der Stimmen. Aber so ist es nicht, sondern es liegt alles an der die Berechnung liegt an der CSU.
Das heißt, Andi Scheuer verlässt den Bundestag, da er ein Direktmandat hat, was eigentlich ein Überhangsmandat ist. Also eigentlich ein Überflüssigkeitsmandat, aber es ist auch ein Überhangmandat.
Ja.
Wird es nicht, rückt keiner nach.
So. Genau. Und das es heißt, ist jetzt, also wenn zwei nach ihm noch rausgehen, würden die auch nicht nachbesetzt. Erst der vierte würde dann wieder von der Liste nachbesetzt. Und das ist natürlich ein Kompromiss gewesen, der GroKo 2020, weil sie gesehen haben, oh, auf uns rückt ein Wahljahr zu und der Bundestag droht, ein Monster-Bundestag zu werden. Und ich habe mal ausgerechnet, also wenn tatsächlich alle Direktmandate ausgeglichen worden wären, dann hätte der Bundestag nicht 736 gehabt, sondern 787. Das heißt, wow. Drei Mandate sind mit 51, plus 51 Ausgleichsmandate, also 17 pro 1 ist ja ungefähr auch das Größenverhältnis, dass die CSU ungefähr 5% hat.
Ja, ja.
Und sozusagen der Rest auf 100, beziehungsweise auf ungefähr 90, weil viele Parteien werden ja nicht berücksichtigt, sind ja ungefähr 17 Mandate obendrauf.
Naja, die Frage ist ja jetzt folgende. Die CDU hat 44 Direktmandate, ne?
CSU. Die CSU hat, Moment, muss ich gleich mal schauen, hat 45.
Also alle?
Alle. Okay. Nee, eben nicht alle. Bis auf ein Münchner Direktmandat, das haben die Grünen.
Okay. So, diese ganzen Abgeordneten werden ja vermutlich, weil das neue Wahlgesetz steht ja jetzt, ne? Das ist jetzt durch. Das ist ja, kann auch nicht mehr gesprengt, oder ist die Klage noch anhängig?
Die ist noch anhängig, ja. Weiß nicht, wann die entschieden wird, hoffentlich vor der Wahl.
Ja, wollte ich gerade sagen, also müssen sie schon ein bisschen beeilen.
Müssen sie gar nicht. Sie können irgendwann entscheiden. Wir erinnern uns an 2008, da hat das Bundesverfassungsgericht ja das Wahlrecht von damals für verfassungswidrig erklärt und da war es ja ein Jahr bis zur nächsten Wahl und da haben sie gesagt, okay, einmal dürft ihr noch so wählen, aber eigentlich ist es ja gar nicht.
Eigentlich ist es illegal, aber macht.
Ja.
So. Nee, das heißt jetzt aber für mich, wobei das ja im Moment nicht danach aussieht, dass ich hatte ja mal eine grobe Zahl, ich weiß nicht, wie die, aber wenn, sagen wir mal so, wenn die CSU wenn die CSU in Bayern unter, wie war denn das, 37% oder 27% oder so kommt, die Wahrscheinlichkeit ist ja jetzt relativ gering, würde sie bundesweit unter die 5%-Hürde rutschen und dann würden laut neuem Wahlgesetz auch alle Direktmandate gestrichen werden, ne?
Genau, also die heißen dann eben nicht mehr Direktmandat, sondern diese Leute heißen einfach Wahlkreisgewinner und der Wahlkreisgewinner hat noch nicht automatisch das Mandat. Also das ist natürlich eine semantische Sache, dass im Wahlgesetz dann nicht Direktmandat drinstehen darf, wenn es keins ist, also
genau,
wenn man es weggenommen
kriegt.
Genau,
sondern man hat einfach den Wahlkreis gewonnen und und zieht bevorzugt in den Bundestag ein, wenn die Partei in den Bundestag kommt.
Genau, und wenn nicht, dann nicht. Und umgekehrt auch bei anderen Parteien und Landesverbänden, wenn dem Bundesland keine weiteren Mandate zustehen, dann wird es mit dem geringsten Stimmenanteil, nicht Stimmen absoluten Anteil, sondern prozentualen Anteil, wird dann gestrichen.
Genau, also das heißt, es ist nicht mehr so, dass Sachsen-Anhalt für die CDU zum Beispiel nur 4 Mandate zustehen. Wir haben aber alle 7 Wahlkreise gewonnen, ziehen nicht 7 ein, sondern nur 4. Und zwar die 4 mit den größten Prozentzahlen, was eigentlich auch nur Ungerechtigkeit ist. Aber da haben wir in Folge 40 schon mal drüber gesprochen. Das brauchen wir jetzt nicht weiter auszudiskutieren. Scheuer ist raus aus dem Bundestag. Eigentlich ein Grund zu feiern, vor allem, weil keiner nachrückt. Ja, wer käme ja dann von der CSU?
Ja. Es ist natürlich auch die sozusagen die Motivation, zum Beispiel angenommen, Söder würde jetzt ins Kabinett jemanden holen aus dem Bundestag, auch von der CSU, dann wäre ja noch ein Platz frei. Also dann würde, das ist schon ein Argument dagegen, dass Leute, die da jetzt drin sind, irgendwie anders verwendet werden. Aber man kann es natürlich selbst entscheiden als Abgeordneter.
Ja, aber es muss ja schon amtliche Gründe geben, weil es ist wirklich keine Vereinbarkeit zwischen deinen. Wird wahrscheinlich Lobbyisten-Scheiß sein.
Und ja, ich kann mir vorstellen, dass er Vorstandsvorsitzender von Eventim wird. Dem Konzern hat er ja einiges zugeschanzt oder der Konzern hat ihm einiges
zugeschanzt. Stimmt, und wesentlich ekliger geht's ja nicht, ne?
Ach, ich lasse mich überraschen. Also bei Andreas Scheuer, da ist, glaube ich, die ethisch-moralische Grenze nach unten offen.
Also meint, er macht einen Frauenhandel auf.
Ja.
Genau. Sein Nachfolger im Amt des Verkehrsministers, Volker Wissing, hat ja wirklich alles getan, um in die Fußstapfen seines Vorgängers zu treten. Das muss man ja wirklich sagen. Also wenn man die Verkehrsminister der letzten 4 Legislaturperioden nimmt, dann war Peter Ramsauer immer noch der Beste. Und das ist echt eine Leistung. Das ist wirklich eine Leistung. Und zwar mit Abstand. Weil über Ramsauer konnte man zwar auch vieles Negatives sagen, aber es hat sich nicht so innerlich geschüttelt, wenn man sich darüber geredet hat, so wie bei Alexander Dobrindt, Anni Scheuer oder jetzt auch Volker Wissing. Wobei Volker Wissing ja wenigstens noch, seriös ist jetzt auch ein großes Wort, aber sowas Ähnliches wie ein Mensch ist.
Ja, also weiß ich jetzt auch nicht, ob der mega seriös ist. Er geht ja damit so hausieren, dass er so christlich ist. Ich finde, das hat, das macht für mich schon mal so einen unseriösen Eindruck, weil es ja alles so, ich finde, als Politiker sollte man ja schon seine politische Meinung einfach aus einer Überlegung heraus haben und nicht aus irgendwas... Ja, was einem angeboren ist.
Aber da haben wir auch schon mal im Podcast drüber geredet, ja, dass das Bundesverkehrsministerium, also wer war denn der letzte gute Bundesverkehrsminister, den wir hatten? Also unter Rot-Grün war es erst Rudolf Scharping, dann der Klimt aus dem Saarland, dann kam schon Ramsauer.
Nee, ach, dann kamen noch 2 ganz tolle, dann kam Kurt Bodewig.
Ja gut, okay, der ist zumindest nicht aufgefallen.
Da gibt es die Story, Kurt Bodewig, der hat ganz, googelt den mal, der sieht ganz witzig aus. Okay.
War SPD, ne?
Ja, und der rief, irgendwie, also der wurde über Nacht ernannt.
Weil Klimt auch über irgendeine Affäre gestolpert ist, ne?
Genau, wie war denn das?
Ja, war irgendwas mit, noch zu seiner Zeit als Ministerpräsident im Saarland, da war irgendwas.
Ja, stimmt, beim Fußballverein Saarbrücken oder sowas.
Ja, ja.
Dann wurde der über Nacht ernannt und dann rief irgendein Fraktionskollegen an und sagt, willst du mein Staatssekretär werden? Und der Typ war ganz erstaunt, warum fragst du mich? Ich verstehe doch gar nichts von Verkehr. Und dann lachte Bodewig und sagte, ich auch nicht. Und wurde aber dann Verkehrsminister.
Ja. Genau.
Und danach kam Manfred Stolpe. Und dann noch Wolfgang Tiefensee, der aus Leipzig als Oberbürgermeister.
Ach, das war alles noch in der ersten Legislatur von Rot-Grün.
Nee. Also die erste Legislatur war das sozusagen ein Dreikaiserjahr des Verkehrsministeriums. Also Müntefering.
Stimmt, und der wurde dann Generalsekretär und deswegen musste er zurückgehen.
Genau.
Oder Scharping?
Nee, Scharping war nie. Der war nur Radfahrer, aber der war nie Verkehrsminister.
Der war Verteidigungsminister, ja. Entschuldigung, ja,
so war also das. Müntefering, dann Klimt, weil er im Saarland die Wahl verloren hatte, genau. Und versorgt werden musste, dann Bodewig, dann 2002 nach der Wahl wurde Bodewig Stolpe? Dann irgendwie dann doch nicht weiter beschäftigt.
Genau.
Dann kam eben Stolpe, weil der kurz zuvor in Brandenburg zurückgetreten war als Ministerpräsident und 2005 dann in die erste GroKo kam Tiefensee aus Leipzig.
Ach, war gar nicht gleich die CSU?
Nee. haben sie sich nicht gleich zugeschanzt selber.
Okay, da muss ich sagen, der letzte vernünftige Verkehrsminister, den wir hatten, war Wolfgang Tiefensee. Und das ist es dann tatsächlich, ist okay. Er hat auch keine wirkliche vernünftige Verkehrspolitik gemacht, das muss man einfach sagen.
Mhm.
Also übrigens einer der Gründe, warum die Grünen niemals das Verkehrsministerium kriegen werden. Es sei denn, sie haben die absolute Mehrheit.
Ja.
Ein grüner Verkehrsminister, kannst du dir vorstellen, was in diesem Land los ist, wenn wir einen grünen Verkehrsminister kriegen? Ich glaube, die reißen die Autobahnen ab.
Naja, ganz wenige Grüne wollen das wahrscheinlich, aber die meisten wollen es nicht, aber es wird ihnen halt unterstellt. Ja?
Genau, ja, die Grünen sind ja nicht bescheuert.
Na gut, in Berlin sind es schon, also in Berlin gab es ja diesen Zirkus bei der letzten Nachwahl um diese Verkehrsberuhigung der Friedrichstraße, das wollte keine Sau und man hat dann auch am Wahlergebnis gesehen, genau an der Friedrichstraße hat ihn kein Mensch gewählt,
genau.
Aber man hat es halt mal gemacht, weil man es konnte und das ist natürlich jetzt auch nicht so vernünftig, weil es viel bessere, wichtigere Projekte gibt.
Also die Grünen wollen das Verkehrsministerium nicht, weil die wissen, wenn die Grünen das Verkehrsministerium kriegen, verlangt die Basis, dass wir jetzt bloß noch Lastenräder auf Autobahnen haben. Und das können die natürlich nicht umsetzen. Wenn sie das aber nicht umsetzen, verbrennen sie ihre Basis. Wenn sie es umsetzen, verbrennen sie 70% der deutschen Bevölkerung.
Aber da können wir jetzt auch mal drüber reden. Das ist ja grundsätzlich immer ein Problem, wenn man regiert nach einem Wahlkampf, wo man das Sachen versprochen hat oder wo man eine Basis hat, die irgendwas will. Und dann gibt es eine Koalition. Also das ist ja in jedem Politikfeld, das einem wichtig ist, kann das ja zum Problem werden.
Ja, natürlich. Das Problem ist,
das war ja beim Atomausstieg 2000, war das ganz arg. Die Grünen wurden so beschimpft von der eigenen Basis, weil die den Atomausstieg für 2022 damals oder 20, das war nicht aufs Jahr gerechnet, sondern da gab es die Reststrommengen. Aber wenn man es berechnet hätte, wäre es ungefähr 2020 beendet worden. Das heißt, über 20 Jahre. Und die grüne Basis hatte natürlich gefordert, sofort.
Sofort, natürlich, klar.
Ja.
Aber wobei, das fand ich immer noch okay. Also das nennt man ja Kompromiss und damit
kann man
ja,
glaube ich, auch leben. Es ist schon, wenn man sich das vorstellt, ich habe mir das ja auch damals vorgestellt, Anfang des Jahrtausends, oh, jetzt haben wir noch 20, also es ist schon eine absurde politische Entscheidung zu sagen, wir machen als Kompromiss etwas in 20 Jahren.
Ja gut, aber es ist ja dann tatsächlich auch so gekommen, obwohl es fast nicht so gekommen wäre.
Aus ganz anderen Gründen, ja.
Aber ich glaube, dass die ganze Kosovo-Geschichte und dieser ganze Balkan-Konflikt und so, dass das den Grünen wesentlich mehr geschadet hat, als dass der Atomausstieg erst in 20 Jahren kommt.
Ja, also langfristig glaube ich gar nicht, dass es ihnen geschadet hat, denn langfristig ist die Partei ja dadurch diese Wirrköpfe losgeworden, wie, naja, Jutta Ditfurth zum Beispiel, die war ja schon vorher gegangen, aber diese Träumer, ne, die jetzt zu Ostern wieder auf der Straße waren und sagen, alle sollen doch friedlich sein, keine Waffenexporte und so weiter, also das ist ja gut, dass die Partei dadurch halt gemerkt, also das, ja.
Ja, weiß ich nicht, ob das gut ist. Es ist halt so. Und dadurch sind die Grünen jetzt so, wie sie sind. Ob das nur gut oder schlecht ist, das erzieht sich jetzt erstmal meiner Bewertung.
Sie sind zumindest regierungsfähig. Also wenn jetzt zum Beispiel die Linkspartei in der Bundesregierung wäre oder gar noch schlimmere, die Wagenknechts, dann wäre, also ja, will ich mir nicht vorstellen.
Na, Gysi hat ja damals gesagt, direkt am 24. Februar 2022 war Gysi ja wirklich in jeder Talkshow. Also er hat es ja wirklich geschafft, an diesem Tag in jede Talkshow zu gehen. Und er hat gesagt, er ist froh, dass seine Partei nicht in der Regierung ist, weil das hätte sie zerfickt. Und stell dir das mal vor, die Linkspartei wäre in der Regierung gewesen. Dann hätte sich ein Teil der Linkspartei abgespalten und die eigene Partei gegründet. Mhm. Und die Linkspartei wäre tot.
Naja, und dann hätte
ich. Ach, scheiße, das ist ja jetzt genauso.
Ja. Ja, also, das ist natürlich auch immer einer Partei selber zuzuschreiben oder einer Bewegung, wenn sie die Wirklichkeit nicht bemerkt und noch an Ideen des 20. oder gar des 19. Jahrhunderts festhält, wo es ganz bösen Arbeitgeber gab und die guten Kommunisten oder was auch immer, die dann.
Ja, ja. Aber ich sage immer wieder dazu, ich bin eher für Parteien, die Positionen vertreten, so absurd die auch sind, als dass Parteien ihre Positionen verändern, um sich den Wählern anzupassen. Also ich gucke dich an, CDU und SPD. Das Problem ist, CDU und SPD, bei der FDP ist es teilweise, bei den Grünen auch teilweise, die verwischen doch deswegen programmatisch immer mehr, weil sich in letzter Zeit angewöhnt wurde, und mit in letzter Zeit meine ich in den letzten 30 Jahren, angewöhnt wurde, zu gucken, ach, was will das Volk? Du hast bei Wahlen, und da könnte ich mich zu Tode aufregen, da können wir uns auch gleich nochmal zum Thema Kommunalwahlkampf, wenn eine Partei sagt, so, was will denn jetzt die Mehrheit des Volkes? Und das wollen wir auch, damit die uns wählen. Nein, da habt ihr das Prinzip Partei missverstanden. Ihr schließt euch alle zusammen, weil ihr ein gemeinsames politisches Ziel habt. Und wenn es richtig gut läuft, habt ihr mehrere gemeinsame politische Ziele. Diese formuliert ihr in einem Parteiprogramm und dann stellt ihr das als Angebot in die Öffentlichkeit und sagt, davon sind wir überzeugt. Entweder ihr wählt uns oder ihr wählt uns nicht. Punkt. Wenn es aber heißt, no, wir müssen uns den Gegebenheiten anpassen. Pass auf, ganz ehrlich. Ich bin schon dafür, dass man sich zum Beispiel den Gegebenheiten eines offeneren Menschenbildes anpasst. Aber es muss halt auch Parteien geben, die das Patriarchat verteidigen. Weil es leider Gottes in dieser Bevölkerung Menschen gibt, die der Meinung sind, die Frau hat am Herd zu sein, der Herd kommt in den Keller und der Keller unter Wasser. Es gibt diese Menschen und die brauchen eine politische Vertretung. Fachbegriff dafür ist natürlich Arschlöcher. Aber auch die brauchen eine Parteienvertretung. Du kannst nicht immer dich dem Zeitgeist anpassen. Trotzdem gebe ich dir natürlich recht.
Ja, also du sprichst jetzt davon, dass man, so wie Angela Merkel, die hat ja ihre wichtigste, also ihr Parteiprogramm hieß ja Forschungsgruppe Wahlen. Das war der Matthias Jung, der Boss von denen, der war ja eigentlich ihr wichtigster Berater, weil sie den immer gesagt, frag die Leute mal das und das. Und dann hat er das gefragt.
Und dann machen wir das jetzt so.
Dann machen wir das jetzt so. Und bei Scholz ist ja jetzt auch so, dieses Hauptargument, warum der Taurus nicht in die Ukraine geliefert wird, ist das Volk. Wo wir genau wissen, bei allen früheren Waffenlieferungen war das Volk immer erst dagegen, dann wurde diskutiert und dann wurde es gemacht und dann waren sie plötzlich dafür. Das Volk ist immer genau für den Zustand, der gerade ist.
Genau, Status quo, denken.
Wer den nicht verändern will, der ist tatsächlich in der Politik falsch aufgehoben, weil das Nicht-Verändern, das macht das Volk ja schon, oder das macht die Sache ja schon selber. Das ist ja da.
Und das meine ich jetzt so. Wir werden uns am Tag nach, also wir können uns den 10. Juni schon mal dick im Kalender anstreichen, weil da wird es definitiv eine Sonderfolge geben, weil das ist der Tag nach der Europawahl.
Ja.
Und bei uns in Sachsen-Anhalt sogar der Tag nach der Kommunalwahl. Und ich werde das erste Mal in meinem Leben, werde ich Wahlhelfer sein.
Sehr schön.
Weil ich nicht kandidiere fürs Kommunalparlament.
Und du wurdest gefragt, als örtlicher Honoratior quasi?
Nö.
Wurdest nicht gefragt?
Naja, beste Freundin meiner Frau war da und die ist auch Wahlhelferin und sagte, wir suchen noch welche. Und habe ich auf den Kalender geguckt, 9. Juni, da ist ein Sonntag, da spielen wir kein Sommertheater. Ich habe Zeit, ich würde es machen. Okay, dann rufe ich Frau so und so gleich mal an, dann hat die angerufen, nächsten Tag hatte ich die Wahlunterlagen. Unter Androhung drakonischer Strafen, wenn ich nicht krank bin oder so. Also, verstehst du, was ich meine? Also,
ja, aber ich kann mir vorstellen,
zu dem ich verpflichtet bin.
Ja, das ist so, genau. Man wäre auch verpflichtet, wenn man nicht freiwillig sich meldet.
Genau. Also sie können das machen, die brauchen ja die Wahlhelfer.
Ja.
Aber wir haben es ja bis jetzt immer hingekriegt.
Und vielleicht wird die Folge trotzdem nicht stattfinden, die Sonderfolge. Warum? Weil so eine Kommunalwahl auszuzählen, das dauert ja ewig. Vielleicht bist du dann um 10 Uhr morgens, das ist ja unser Termin, vielleicht bist du dann noch im Wahllokal.
Ja, also ich verfolge ja unsere Kommunalwahlen. Also ich meine, wohne seit 93 in Egeln, saß ja von 2004 bis 2008, bis wir das Kabarett am Breiten Weg aufgemacht haben, saß ich ja sogar schon mal im Egelner Stadtrat. Das ist ja ein Gemeinderat der Stadt Egeln. Also wir haben 3.500 Einwohner, wir haben noch 16 Sitze, was übrigens, glaube ich, auch nicht mehr stimmt. Statistisch gesehen dürfen wir, glaube ich, bloß noch 14 haben oder 15, ist ja jetzt auch egal. Auf jeden Fall haben wir die 16 Sitze. Und das ist ganz oft, dass die Kommunalwahlen hier in Sachsen-Anhalt, wenn es irgendwie geht, dann irgendeine größere Wahl angekoppelt wird. Einfach damit die Wahlbeteiligung steigt.
Mhm.
Also, und das ist meistens eine Europawahl oder eine Landtagswahl, weil es ja immer im Sommer ist.
Na, es ist ja immer alle 5 Jahre. Also ich glaube, seit mindestens 2009 ist es ja schon eigentlich immer die Europawahl, weil auch die ist ja alle 5 Jahre.
Ja, genau. Also jetzt passt es so einigermaßen so. Erst wird die Europawahl ausgezählt. Das geht ja relativ fix.
Mhm.
Haben wir da überhaupt 2 Stimmen? Ich glaube, nee, wir haben
nur eine.
Nur eine. So, das geht also relativ fix. So, ich habe ein Wahllokal, wir haben 2000 Wahlberechtigte in Egeln und wir haben, glaube ich, 2 Wahllokale. Also, wenn ich so nach Adam Riese ungefähr 1000 Stimmen, Wahlbeteiligung liegt meistens so irgendwo zwischen 50% und 60%. Ja, also Europawahl geht relativ zügig. So, Kommunalwahl ist halt Kreistagswahl, Verbandsgemeinderat und Gemeinderat der Stadt Egeln. So, das wird eine Weile dauern, aber erfahrungsgemäß aus den letzten Kommunalwahlen, die ich miterlebt habe, ist die Geschichte um 8 gegessen.
Ach so.
Um 8 Uhr noch früh am Dienstag. Nein, also, ja, ich, ich, Ich bin gespannt und ich darf antreten, weil ich selber nicht, also ich darf das machen, weil ich selber nicht antrete. Also ich stehe auf keiner Liste drauf, sehr, sehr zur Freude meines Ortsverbandes. Aber da bin ich mal tatsächlich sehr gespannt. Weißt du schon, wo du eingesetzt wirst? Wieder Briefwahllokal und wieder Ortsvorsteher oder?
Das ist noch nicht raus. Also das wird einem dann mitgeteilt. Ja, weiß nicht, vielleicht 3 Wochen vorher oder so, schätze ich mal.
Aber du bist auf jeden Fall dabei.
Naja, das weiß ich auch noch nicht, aber es ist sehr wahrscheinlich.
Gut. Okay, dann haben wir ja tatsächlich was zu erzählen.
Ja. Und,
also der Unterschied wird ja sein, wenn du wieder Briefwahllokale hast, du wirst ja nichts mit Menschen zu tun haben. Und ich werde wieder im Wahl und ich werde dann. Also das Lustige ist, es sind 2 Schichten, einmal von 10 bis 14, einmal von 14
bis 18 Uhr. Also 8 Uhr fängt es immer an.
Oder um 8, ja, ich muss auf jeden Fall um 8 Uhr, ich Sonntag früh freiwillig, ich muss um 8 im Wahllokal sein. So, von 8 bis sonst irgendwann und von, und dann eine zweite Schicht, ich weiß noch nicht, welche ich mache, ich vermute, ich werde die zweite machen, aber das muss ich mit meiner Frau noch klären, weil meine Frau ist auch im Wahllokal und wir werden uns das sozusagen aufteilen. Mhm. Aber ich muss wohl um 8 früh mit da sein und dann wird das wohl aufgeteilt. Also da sitzen immer 2 und einer steht an der Urne und wir sind insgesamt 5 oder so. Ich weiß nicht genau. Also wir werden sehen, wie das läuft.
Ja, da gibt es ganz feste Regeln, wie viel auch mindestens jeweils im Raum sein müssen, wie viel, also wenn ja einer rausgeht oder so, so und so viele Personen müssen im Raum sein. Aber das hat ja einfach alles den Sinn, dass das einfach nicht wie in Russland, dass dann plötzlich mal die Urne unbeobachtet ist.
Genau.
Und da so eine Matrone plötzlich 100 Stimmen reinwerfen kann.
So, da kam ich jetzt wieder und bei den Kommunalwahlen ist das ja noch extremer. Und zwar haben wir natürlich im SPD-Ortsverband uns zusammengesetzt und haben, also wir haben jetzt noch keine Wahl. Wir haben bis jetzt noch kein Wahlprogramm beschlossen, das machen wir nächsten Dienstag. Also wir werden auch erstmal so, dass wir in der Gruppe ausdiskutieren, ja. Aber auch da geht es ganz oft. Naja, was will denn die Bevölkerung? Muss ich mal sagen, nein, Leute. Das ist ja falsche Herangehensweise. Weil ich zum Beispiel bin ein großer Verfechter der Einheitsgemeinde. Da hatten wir ja auch schon mal diskutiert. Ich bin dafür, dass diese Verbandsgemeinde, dieses unnötige Konstrukt, diese Augenwischerei, dieser unnötige Koloss, der hier vor uns hergetragen wird, dass der abgeschafft wird und wir eine Einheitsgemeinde haben. So. Und da sagt natürlich Manfred Püchel, der, also unser, ja, sagt man denn, unser Alterspräsident im Ortsverein, er sagt natürlich zu Recht, aber dann wählt uns keiner. Und dann habe ich gesagt, dann habe ich tatsächlich die Frechheit besessen zu sagen, Manfred, das ist doch egal, aber es ist doch unsere Position.
Ja, und das ist eben, ja, da finde ich tatsächlich auch, das ist halt so eine Schwierigkeit im System, weil man ja die nächste Wahl, man selber hat es ja dann jetzt nicht auf kommunaler Ebene, das ist ja ehrenamtlich, aber wenn man ein Mandat hat im Bundestag oder im Landtag, dann ist das ja der Beruf. Und man bewirbt sich beim Wähler und will den Beruf weiter ausführen. Und wenn nicht, dann wird man rausgekickt und kriegt vielleicht ganz wenig Übergangsgeld und ist dann aber auf sich selbst gestellt. Also das heißt immer, der eigene berufliche Weg ist mit so Sachen verknüpft. Wir wissen natürlich, dass der einzelne Abgeordnete auf das Wahlergebnis in seinem Wahlkreis meistens wenig Einfluss hat, obwohl jeder das sagen würde, oh, ich habe meinen Wahlkreis, sagen ja die ganzen CSUler immer, ich habe meinen Wahlkreis super aus eigener Kraft gewonnen. Ja, so ist es halt nicht, sondern das ist immer die Partei, die in der jeweiligen Gegend, in dem jeweiligen Bundesland das Sagen hat oder einfach... Also als SPDler kann man ja noch so gut dort Arbeit leisten und wird nie einen Wahlkreis gewinnen. Naja.
Genau. Also du kannst ja wie ein bunter Hund oder sonst irgendwas. In Bayern ist es ja gesetzlich verpflichtet, wenn ich da im Wahllokal bin, da ist oben da der erste Kreis, da mache ich ein Kreuz rein. Was immer das heißt, keine Ahnung. Da ist oben ein Kreis und da mache ich ein Kreuz. So ganz oben, da, das erste. Das haben mir mein Papa schon so gemacht, das haben wir ja so. So. Erst Kreuz oben. Was wolltest du sagen?
Ja, der Einzelne kann dafür nichts, aber er ist halt abhängig von der Performance dieser Partei. Und dadurch will er natürlich dann auch beitragen, dass die Partei oder sozusagen gut dasteht. Oder auch zum Beispiel, was ja auch manchmal ist, die Förderung des eigenen Wahlkreises, wenn da jetzt was Tolles ist. Zum Beispiel irgendeine Chipfabrik, dann findet man die immer automatisch ganz gut, weil die, wenn sie jetzt im Nachbarwahlkreis wäre, wäre man vielleicht kritischer.
Und ja, da würde man dann über die Wasserverschwendung reden.
Genau, und das ist halt, ja, das ist glaube ich nicht auszuschalten, so eine, dass es eben so funktioniert.
Naja, ich muss mal ganz ehrlich dazu sagen, also wen ich da immer wieder, also ich hasse sie wie die Pest, aber wen ich da immer wieder verteidigen würde, wäre die FDP, weil die FDP das ja tatsächlich macht. Also zum Beispiel ist eine breite Mehrheit in Deutschland, mit breit meine ich jetzt zumindest weit über 50%, für ein generelles Tempolimit. Weil Deutschland ja das letzte Land auf der Welt ist und es gibt bei allen Umfragen der letzten 10 Jahre, sind über 50% der Deutschen dafür, ein generelles Tempolimit auf deutschen Autobahnen einzuführen. Dagegen sind aber die CDU und die FDP. Beide waren immer in Regierungen mit drin und haben den Verkehrsminister, also die Union, Verkehrsminister, und darum kommt das Tempolimit nicht. Mhm. Und sie gehen auch in den Wahlkampf und sagen, wir wollen kein Tempolimit, wir wollen Freiheit. Und diese 12%, also die stehen für ihre Positionen, auch wenn sie absurd sind. Aber die, bei AfD ist ein Sonderfall. Also bei der AfD kannst du nicht sagen, die stehen für ihre Positionen. Die AfD steht erstmal für gar nichts. Da können wir ja gleich nochmal drüber reden.
Ja, und bei anderen Parteien ist es sicherlich in vielen Punkten auch so, aber ich stimme dir zu, dass gerade SPD und CDU am häufigsten eben drauf schauen, was kommt an, weil wir ja angeblich eine Volkspartei sind und da müssen wir das ja machen, was das Volk will, aber so ist es ja nicht, sondern man stellt ja wirklich sein Programm zur Wahl und versucht, sein Programm dann durchzusetzen. Mhm. Aber bei den Grünen fällt mir auch ein, zum Beispiel gerade beim Thema Homöopathie, das sind die Grünen ja der Meinung, oh, das können wir nicht machen. Warum? Weil die Grünen aus einem Milieu gewählt werden, in dem so ein Scheiß viele Leute glauben. Nicht die Mehrheit, aber doch vielen ist es egal. Und dann gibt es viele Radikalinskis, die sagen, ja, ich lasse mich die impfen oder ich lasse mich dies und das, ich lasse mich gesund beten. Und man will die nicht verschrecken. Also insofern sind bei den Grünen in diesem Feld, in anderen Feldern nicht, in diesem Feld sind die eben auch so ihr Fähnchen nach dem Wind, wobei, wenn die Führung ehrlich wäre, dann würde sie sagen, nein, wir sagen in allen anderen Feldern, folgt der Wissenschaft, beim Klima, bei dem Thema Pandemie, hieß es immer Wissenschaft, und jetzt plötzlich sind wir gegen die Wissenschaft, das kann doch nicht sein. Ja, und ich habe sogar neulich mal...
Moment, nicht gegen die Wissenschaft, sondern... Die
Wissenschaft, gegen die Schulmedizin, wie es immer so schön genannt wird. Die Schulmedizin. Das klingt,
es gibt ja auch noch andere Medizin.
Genau, das ist die echte.
Ja. Naja. Und das heißt ja auch alternative Medizin.
Ich habe sogar neulich, als es darum ging, dass man die Kassenleistung abschafft, habe ich Janosch Dahmen in der Tagesschau gesehen. Das ist ja so während Corona auch so ein prominenter Grüner gewesen, so ein selber Arzt, der also immer den strengsten Maßnahmen gefordert hat. Und selbst der hat dann irgendwie gesagt, nee, das wäre nicht klug. Und so, also so ein bisschen drumherum gedrückt. So, ich denke, den würde ich gerne mal fragen, ist das mit seinem hippokratischen Eid tatsächlich, ist so ein Geschwurbel mit seinem hippokratischen Eid vereinbar?
Ja. Ich bin grundsätzlich erstmal voll dafür. Also Kassenleistung bin ich auch dagegen, weil was soll das? Ja, warum soll ich mir eine Packung Zucker auf Kasse verschreiben lassen? Aber der Placebo-Effekt ist halt einer der wirksamsten Effekte, den es in der Medizin gibt. Also wäre ich ein schlechter Arzt, wenn ich jemanden, der an den Scheiß glaubt, ihm das ausreden würde.
Ist so. Ja, so gesehen, das Ausreden, ja. Aber tatsächlich geht es ja darum, dass sich Firmen... aus meiner Sicht aus kriminellen Motiven die Taschen voll machen, weil sie einfach
also geht das nicht um Kassenleistung. Geht nicht um Kassenleistung. Dass er aus der Kasse raus muss, bin ich auch dafür. Aber ich würde als Arzt, jetzt mal ganz ehrlich, selbst im privaten Bekanntenkreis, wenn ich mich mit, es sind ja leider Gottes meistens Frauen, wobei ich das jetzt weniger sexistisch meine, als es klingt, aber wenn ich mich da mit einer Dame unterhalte, die ganz exzessiv an diesen Kram glaubt, an Ayurveda und an Homöopathie und an Globuli und an den ganzen Scheiß, habe ich ja zwei Möglichkeiten. Entweder ich haue ihr in die Fresse und kündige ihr die Freundschaft, weil sie so unendlich dumm ist.
Das wäre die Methode Tillmann.
Genau. Oder ich bestätige sie. Weil es kann mir noch egal sein. Und wenn es ihr hilft, natürlich hilft es ihr nicht. Ihr hilft aber der Glauben daran. Und der Placebo-Effekt. Die Pharmaindustrie ist doch im Prinzip, wenn die neue Medikamente zulassen, ist nicht deren Hauptziel, die Wirkung dieses Medikamentes nachzuweisen und die Nebenwirkungen größtmöglich auszuschließen, sondern eine Wirksamkeit nachzuweisen, die höher als der Placebo-Effekt ist. Darum gibt es ja immer die Testgruppen, die mit Placebo-Medikamenten versorgt werden. Und wenn da die Wirkung genauso ist wie bei dem Medikament, wirkt das einfach nicht. Sondern es ist reiner Placebo-Effekt. Aber man darf die Wirkung des Placebo-Effektes nicht unterschätzen.
Ja, aber da geht es ja oft geht es ja um Kleinigkeiten wie Erkältung. Die ist vielleicht am nächsten Tag aus wundersamen Gründen einfach weg. Erstens, entweder weil man ein Globuli genommen hat oder weil sie einfach so weggegangen ist oder weil oder eine Mischung aus beidem. Und diese Kleinigkeiten, da kann man ja alle, also ich nehme ja gar nichts, wenn ich eine Erkältung habe und dann geht es auch weg. Ja?
Aber du trinkst aber hoffentlich viel.
Genau, also immer schön Schnaps und so weiter, das hilft
Nein,
auch.
Nein, aber Wasser, immer
ja,
Wasser.
Ja, und auf der anderen Seite kann man natürlich dann, kann es richtig gefährlich werden, wenn man Leuten, die todkrank sind, die aber nicht todkrank sein wollen, vorgaukelt, ja, du brauchst jetzt diese schwierige Chemotherapie nicht zu machen und so weiter. Das ist alles, wir machen das alles auf quasi im Vorbeigehen, machen wir dich wieder gesund. Und das ist natürlich tödlich und nachweislich gab es ja schon Todesfälle von Leuten, die einfach geglaubt haben, sie kämen an dieser Schulmedizin vorbei, wenn sie todkrank sind. Also das ist natürlich verbrecherisch und ja, aber da sind wir uns ja, glaube ich, einig, dass das einfach nicht von der Solidargemeinschaft und eine Kasse ist das ja auch. Eine Kasse entscheidet zwar selber, was sie als Leistung zusätzlich zu dem, was das Gesetz vorschreibt, abrechnet und es ist eine wirtschaftliche Überlegung, man hat zahlungskräftige Leute aus diesem Ökomilieu. Man will die haben und lockt die mit ihren Medikamenten. Aber es ist ja trotzdem so, dass die Gesamtzahl der Versicherten nicht darüber entscheiden kann, was der Vorstand einer Kasse, gut, man wählt da auch irgendwelche Vertreter rein, aber letztlich ist es, kann eigentlich das einzelne Mitglied, sollte das einzelne Mitglied einer Krankenkasse ja auch sicher sein, dass das Geld nicht zum Fenster rausgeschmissen wird, weil das ja zum Anteil immer vom eigenen Einkommen bezahlt wird. Insofern ist es ein Solidarprinzip auf kleinerer Ebene als auf dem Staat und da muss man sagen, weg damit. Weg mit diesem, mit diesen Kassenleistungen. So, apropos weg, einer ist auch weg. Aus dem Bundestag, Thomas Seitz, der ist zwar nicht, der hat das Mandat nicht zurückgegeben, sondern der ist aus der AfD ausgetreten. Thomas
mal
Seitz.
Wieder.
Mal wieder, genau. Thomas Seitz, bitte mal googeln. Toller Typ. Sehr gewichtiger Typ, könnte man sagen. Und der ist dadurch bekannt geworden, dass er zu Beginn der Corona-Pandemie im Bundestag eine Maske, das war so ein orangenes Netz, was weiß ich, ein Einkaufsnetz oder so, als Maske trug und sich dann mit Claudia Roth als Bundestagsvizepräsidentin anlegte und eine Rüge kassierte, weil er irgendwie sehr witzig sein wollte und diesen Maulkorb, wie er es nannte, trug. Naja, und dann ein paar Wochen später hat er nochmal im Zusammenhang mit Corona Schlagzeilen gemacht, weil er selber Bekanntschaft mit dem Virus schloss und tatsächlich lebensgefährlich erkrankt war, tagelang auf der Intensivstation. Er musste hinterher sogar noch nach der Entlassung aus dem Krankenhaus ein Atemgerät dabei haben und so weiter. Also, aber trotzdem hinterher weiter gehetzt und gesagt, es war alles nicht so schlimm. Also kein Wort des Dankes an die Mediziner, die obwohl er sie verachtet, ihn auch noch gerettet haben. Naja, toller Typ jedenfalls. Und der hat jetzt gesagt, er tritt aus Ekel vor der Partei zurück.
So.
Ja, ist natürlich eine Meinung, aber er meint jetzt nicht aus Ekel vor den Inhalten der Partei, sondern natürlich vor den Intrigen. Und weil er bei der letzten Intrige, er gehört zum Landesverband Baden-Württemberg, bei der letzten Intrige quasi auf der Verliererseite stand. Also da gibt es die Gruppe um Frohnmeier, das ist ja auch so ein Extremer und der ist auf der Seite von Weidel und der ist Landesvorsitzender mit noch einem anderen und Seitz gehört zu anderen Fraktionen, die aber genauso schlimm, genauso Radikalinskis sind und deswegen sind die plötzlich alle ganz eklig, weil er seine Intrige verloren hat. Also der sitzt jetzt neben Robert Fahrle, quasi kriegt seine Taxijacke für die nächste Rede. Naja, so. Den sind wir also auch los. Und dann haben wir noch eine kleine Geschichte aus dem Bereich der Religion, aus dem Reich der Fantasie. Ja, genau. Aber die wird ja nur noch bis Ende der Wahlperiode da drin sitzen. Aber ja, ein aus dem Reich der Fantasie habe ich noch eine Meldung. In Malaysia sind jetzt Socken verboten. Da hat eine Firma Socken rausgegeben, wo Allah draufsteht. Und die sind verboten, weil das Gotteslästerung ist.
Also,
ich finde, das ist aber ganz bildlich, weil der Islam ja eigentlich alles andere mit Füßen tritt. Warum soll da auch nicht der Urheber draufstehen auf den Socken?
Ich bin jetzt aber gerade etwas verwirrt. Also in Malaysia, das sind eher Buddhisten, ne? Nee, sind es Muslime?
Nein, 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 das sind Hardcore-Islamisten. Der Regierungschef ist ein Hardcore-Islamist, obwohl er selbst, der war Oppositionsführer, Anwar Ibrahim heiße, und der ist, der saß, glaube ich, selber mal im Knast, weil ihm er beschuldigt wurde, homosexuell zu sein, weil er eben, eigentlich weil er oppositionell war und man den loswerden wollte, und dann hieß es Knast.
Ah ja, super. Und das heißt,
jetzt, wo er selber regiert, sagt er, ja, Islam, tolle Sache.
Also das heißt, dass im Prinzip dass, ein Bildnis, also Gottes, das, was man ja nicht machen darf, indem man sich auf die Socken schreibt.
Ja, aber das, das ist, ich habe mir das mal angeguckt, so ein ganz kleines, sieht fast aus wie ein Logo, also wirklich nur ganz oben auf dem Sockenbund, so ja, wie wenn da Nike draufstehen würde oder so.
Ja,
also,
ja,
kein Mensch würde das, kein Mensch kann es erstens mal lesen, wenn jemand einem begegnet mit so einer Socke. Naja, also es ist wirklich der reinste Wahnsinn, und es gibt tatsächlich, gab fast 30 Jahre lang in, nee, über 30 Jahre lang gab es in Malaysia das Verbot für Nicht-Moslems das Wort Allah auszusprechen. Also die Christen, die dort leben, deren Gott ist ja offiziell eigentlich derselbe, und in Ländern mit arabischer Sprache oder mit sozusagen arabisch ähnlicher Sprache heißt Gott, heißt der christliche Gott auch Allah. Also in Malta ist es ja auch also irgendwie fängt es mit A an, und also es ist, kommt
Allah
daher.
Heißt ist ja auch Gott.
Ist ein Lehnwort, genau. Und also das heißt, in Malaysia mussten die Christen sich 30 Jahre lang einen anderen Gott suchen, und das ist jetzt aber von einem Gericht quasi wieder erlaubt. Dass man, also die, es ist irgendwie alles ganz witzig, was womit sich Religionen den lieben langen Tag beschäftigen.
Okay.
Volker Wissing, gefällt das.
Okay.
Gut, so, und dann habe ich noch eine aufmunternde Meldung. Nee, was hast du?
Alles gut.
Eine aufmunternde Meldung, es geht aufwärts. In Südkorea, in Seoul, ist eine U-Bahn-Linie, eine extrem, extrem schnelle U-Bahn-Linie eröffnet worden. Gut, klingt jetzt für Deutsche auch ein bisschen wie aus dem Reich der Fantasie, dass irgendwie eine schnelle Bahnlinie eröffnet. Aber die Hauptbegründung, warum man die unbedingt brauchte, ist, quasi für Nachwuchs, für die Geburtenrate, damit die gesteigert wird. Also weil die Leute so viel arbeiten, sollen sie schneller nach Hause, schneller ins Bett und mehr Nachwuchs machen. Das ist die offizielle Begründung. Und wenn man so sieht, ist quasi Klaus Wieselski das beste Verhütungsmittel Deutschlands.
Das ist er sowieso.
Ja, nicht weil er Sachse ist, sondern tatsächlich, weil er den Verkehr stilllegt im doppelten Sinne.
Im doppelten Sinne. Und dann haben wir wieder einen Verkehr-Verkehr-Gag gehabt. Super. Und mit diesen positiven Aussichten möchten wir uns bis nächste Woche...
Das war der Jubiläum, der 1 Milliardste Jubiläums-Verkehr-Verkehr-Gag des Jahrtausends.
Genau. Ja. Super. Nee, dann möchten wir uns verabschieden. Wenn ihr uns schreiben wollt, schreibt bitte an luke@hengstmanns.de per Mail, oder macht es diesen Bots gleich, die unsere Homepage in den Kommentaren bombardieren, auf luke.hengstmanns.de. Schreibt was Sinnvolles, das würde uns sehr freuen. Ansonsten hören wir uns nächste Woche, und da wird es auch wunderbare 48 Minuten auf der Uhr dafür, dass wir uns eigentlich gar nichts zu sagen hatten. Finde ich super. Ansonsten bis nächste Woche. Ihr da draußen und auch dir. Tschüss, Tillmann.
Tschüss, Sebastian.